Herzlich willkommen zur Befreiungszeit. Mein Name ist Janina Freienhagen und in dieser Folge wird es um das Thema Wachstumsverweigerung gehen. Beziehungsweise darum, warum manche Menschen sich scheinbar freiwillig in dem Zustand des Dauersingles häuslich einrichten. Und um die Fragestellung, ob das eventuell unbewusst nicht nur eine Vermeidungsstrategie ist, um eben bestimmten Wunden und Ängsten ausweichen zu können, also wie zum Beispiel der Angst vor Ablehnung oder alles, was es eben so für Mustertrigger, Wunden und Baustellen rund um Beziehung geben kann, sondern ob es tatsächlich ursächlich darin begründet ist, dass jemand für sich stagniert ist. Weil Beziehung ja immer bedeuten, sich mit mir selber auseinandersetzen zu müssen. Beziehungen, die wirklich intensiv sind, also die wirklich Intimität ermöglichen, wo eine Kommunikation miteinander stattfindet, die setzen immer ein Stück weit voraus, je nachdem, wie bewusst die Individuen sind, dass ich mich mit mir selber und meinem Sein auseinandersetze. Bin ich also nicht mehr bereit, mit anderen in Beziehung zu gehen? Und das ist meine Frage. Impliziert das, dass ich letztendlich nicht mehr bereit bin, mit mir selber in Beziehung zu gehen? Also wirklich intensiv in Kontakt mit meinem Sein zu kommen? Denn letztendlich kann ich anderen ja immer nur so tief und authentisch und auch wahrhaftig begegnen, wie ich im Kontakt mit mir selber bin. Und wenn ich selber an den Punkt gekommen bin, wo ich merke, ich renne immer wieder gegen eine unsichtbare Mauer oder ich empfinde Intimität als wirklich anstrengend, dann ist für manche das Resümee daraus zu sagen, ich ziehe mich einfach vollständig zurück. Und während ich das bis jetzt immer, wie gesagt, für Bindungsangst gehalten habe, frage ich mich, ist es nicht vielleicht auch oder sogar viel mehr die Flucht vor mir selbst? Ich glaube, und das ist im Moment nicht mehr als eine Arbeitshypothese oder eine wilde Theorie, ich glaube, dass viele Menschen, die so ab der Mitte ihres Lebens, für viele ist es dann, wenn sie die erste Karriere hinter sich haben oder das erste Mal, also so bestimmte Kapitel abgeschlossen haben. Also zum Beispiel Kinder bekommen haben, verheiratet waren oder vielleicht sogar noch sind, aber irgendwie nicht mehr so richtig erfüllt sind, nicht mehr so richtig glücklich, die Hobbys sie nicht mehr so richtig erfreuen. Der Sinn des Lebens eben nicht mehr ist, ein Haus, ein Kind, ein, wie heißt das so schön, ein Baum, sondern so ein bisschen die Frage ist, ja und nun. Manche ziehen sich dann irgendwie in ihr Schneckenhaus zurück und entscheiden sich dazu, also aktiv dazu, Single zu bleiben. Weil Kommunikation so anstrengend ist und weil sich mit den Emotionen des Gegenübers auseinanderzusetzen oder auseinandersetzen zu müssen, irgendwie anstrengend ist. Und och, ja, da kommt dann häufig so eine Apathie und so eine Lustlosigkeit hoch. Und das ist für mich rein subjektiv, ja, also in meinem privaten, persönlichen Erleben als Entwicklungsjunkie, als jemand, der Emotionen einfach unglaublich lecker findet, egal welches Gefühl es ist. Also ich kann auch Trauer wirklich begrüßen, die Intensität dessen und mich da reinfallen lassen. Und ich empfinde Transparenz, wenn jemand mir offen begegnet, also nicht nur ehrlich, sondern den Mut hat, sich so authentisch und transparent
mir zu offenbaren, wie es sein Bewusstseinszustand
nur irgendwie zulässt,
das ist für mich das größte Geschenk, was meine Mama mit mir machen kann. Da habe ich maßlosen Respekt vor und Wertschätzung. Und das ist für mich wirklich wie so ein Liebesbeweis, wenn jemand sich mir so vulnerabel zeigt und so wunderschön in seiner Unperfektion. Also wenn jemand wirklich den Mut hat, zu sagen, ey, das bin ich, mit all meinem Licht und all meinem Schatten. Für mich, ich möchte immer noch mehr wissen und noch mehr wissen und noch mehr wissen. Ich bin da wie so ein Goldgräber, weil ich privat auch, also beruflich ja sowieso, aber das nutze ich natürlich dann auch, aber privat auch, weil ich denke, ja, zeig mir mehr von dir, erzähl mir über deine Vergangenheit, sag mir, wo du herkommst, damit ich weiß, wie ich am besten, liebevollsten, respektvollsten mit dir umgehen kann, damit ich weiß, wo du deine Wunden hast, wo ich vielleicht dir entgegenkommen kann und mein Verhalten modellieren kann, damit es für dich leichter ist, in Kontakt mit mir zu kommen oder was auch immer es ist. Also ich möchte mein Gegenüber unbedingt kennenlernen. Ich finde Menschen unglaublich faszinierend und spannend und ja, für mich sind Beziehungen eben auch die Ebene, also zwischenmenschliche Beziehung, auf der ich wachsen kann, auf der ich liebevoll im Außen, also im Idealfall liebevoll im Außen gespiegelt werde und mich selber erfahren darf. Wir brauchen, in meinem subjektiven Erleben, brauchen wir Menschen häufig die Direktive von außen, um uns selber aus einem anderen Winkel wahrnehmen zu können, weil wir sind ja super gut darin, uns selbst zu verarschen. Blinde Flecken zu haben und irgendwie die Teile von uns zu negieren, die wir lieber nicht haben möchten. Also für mich war das jahrelang zum Beispiel, dass ich ein ganz großes Bedürfnis, also überhaupt bedürftig zu sein, ja, bindungshungrig zu sein, ein ganz, ganz großes, tiefes Sehnsucht nach Sicherheit zu haben, das hätte ich mir früher nie eingestanden. Dass ich als Frau zum Beispiel einen unglaublichen Wert oder ein unglaubliches Geschenk darin sehe, wenn ein Mann ein mir, also jetzt so mal fantasiemäßig, mir physisch überlegener Mann mir Sicherheit spendet, indem er für mich einen emotional sicheren Hafen kreiert, wo ich einfach sein darf mit all meinem manchmal wirklich emotional tiefen Chaos und meinem ganzen Sein, wo ich wirklich auch mal den Kopf ausschalten kann. Da ist eine immense Sehnsucht in mir gewesen, ganz viele Jahre lang. Das hätte ich mir nie eingestehen können. Also ich komme ja von dieser künstlichen Erhöhung, ich brauche genau niemanden und ich bin mein eigener Held. Schöne Traumareaktion. Also wenn die wirklich jemand den Mut hat, das dann, also so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, einfach eine vermeintliche Vulnerabilität, eine vermeintliche Schwäche, wobei ich finde ja, dass es keine Schwäche ist, den Mut zu haben, authentisch und sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, zu sagen, das ist das, wonach ich mich sehne, das ist das, was ich brauche, das ist das, was ich mir wünsche. Oder auch zu sagen, ja, ich habe den und den Charakterzug, der ist vielleicht nicht immer sympathisch, aber das bin ich. Oder einfach, wir sind alle verdammte Scheiße unperfekt. Keiner von uns ist perfekt. Keiner ist erleuchtet. Also, ich kenne zumindest keiner. Vielleicht würde ich den auch gar nicht erkennen, weil das einfach noch etwas ist, was ich überhaupt noch im Ansatz nicht erreicht habe. Und wie heißt das so schön? You can only find what you know. Also, man kann auch nur das erkennen, was man schon, also man kann nur finden, was man kennt, ne? Also, so, aber ich schweife ab. Worauf ich hinaus will, ist, also deswegen schweife ich auch so ab, meine Begeisterung für Menschen, für die Facetten von Menschen, für die Entwicklung von Menschen, diese Faszination von dem, was Menschen erlebt haben und wie sie damit umgegangen sind, deren Kompensationsstrukturen. Für mich ist es ich glaube, ich kann das gar nicht in Worte fassen, und da schießen mir auch gleich die Tränen wirklich ein, wenn ich so miterleben darf, wie Menschen zurück in ihr Herz finden. Wenn da so Blockaden, die über Jahrzehnte manchmal errichtet wurden, weil sie in der Kindheit verletzt wurden, und die lassen sich hier im 1:1 transformieren. Und ich darf das miterleben. Das ist für mich, damit bin ich ganz ergriffen, jedes Mal wieder. Und das ist für mich so ein Geschenk. Und so diese Befreiungsschläge, das lässt mein Herz höher schlagen. Und ich kann einfach tatsächlich subjektiv ganz schlecht nachvollziehen, wie jemand das nicht feiern kann. Das muss man ja nicht zu seinem Lebensinhalt machen, um Gottes Willen. Aber das anstrengend zu empfinden. Natürlich ist mir rational bewusst, dass wenn man einen fliehenden Bindungsstil hat, wenn man Bindung immer unsicher war, wenn man gelernt hat, ich kann nicht ein Uns und mich gleichzeitig haben. Also wenn man in seiner Kindheit gelernt hat, ich muss ein Stück von mir aufgeben,
um in den Kontakt mit einer sicheren Bezugsperson kommen zu können.
Oder warum es vielen so schwerfällt, also auch zu diesem Bindungsmuster oder zu dieser Persönlichkeitsstruktur gehört ja häufig, dass wenn ich zum Beispiel Liebe nicht bedingungslos bekommen habe, sondern immer nur so umzu, also ich habe dann Aufmerksamkeit, Unterstützung, Fürsprache oder im schlimmsten Falle sogar Liebe nur dann erhalten, wenn ich etwas geleistet habe. Oder ich habe chronisch gelernt, dass die Bedürfnisse meiner Bezugsperson wichtiger waren als meine. Dann habe ich die häufig zu einem solchen Grad abgespalten und mir selbst verweigert, dass ich dann im Erwachsenenalter häufig zwar noch irgendwie ein Gefühl dafür habe, was ich eigentlich nicht will, aber ich bin so darauf geeicht, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen, dass ich meine eigenen Bedürfnisse häufig mir erstmal erarbeiten muss. Also wenn solche Charakterstrukturen, und da ist keine Wertung drin, es ist nicht der eine ist besser als der andere, wir haben alle Kompensationsstrukturen und uns angeeignet, um bestimmte traumatische Situationen oder Mangeljahre, möchte ich das fast nennen, besser überstehen zu können. Und die eine Kompensationsstruktur ist nicht besser als die andere, also das, was wir uns selber praktisch unbewusst beigebracht haben, um mit den Umständen von damals klarzukommen. Es ist nur einfach unterschiedlich. Und aus meiner Kompensationsstruktur heraus, aus dem Menschen immer, für mich war es wichtig, Menschen zu verstehen. Ich wollte verstehen, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. Wobei man sich da auch super in die eigene Tasche lügen kann. Also das mal geht mal raus an alle Empathen. Ne? Wenn man über Empathie oder Reflexion kompensiert ist, dann vergisst man manchmal zu fühlen. Klingt bizarr. Man sollte ja glauben, Empathie bedeutet, ich fühle. Ja, ja und nein. Wenn jemand anders mich scheiße behandelt und ich statt sauer zu werden oder verletzt zu sein, also den Schmerz nicht spüre und auch nicht sauer werde, sondern sage, ja, naja, gut, ich sehe, was da gerade in dem anderen vorgeht, ich verstehe, was deren Baustelle gerade ist, ich verstehe, was deren Unvermögen ist, ich verstehe, was für eine Art von Trauma da aus meinem Gegenüber spricht und deswegen bin ich nicht böse auf ihn oder ich ziehe mir den Schuh auch nicht an, weil ich weiß, es hat eigentlich nichts mit mir zu tun, sondern eigentlich ist es gerade, blutet da jemand aus einer alten Wunde auf mich, dann mag das alles richtig sein und es ist super, auch um niemanden zu hassen und um da nicht so involviert zu sein. Ne? Wie heißt es so schön, alles, was dich länger als 15 Sekunden beschäftigt, ist sowieso immer auch dein Thema und nicht nur das im Gegenüber oder im Außen. Aber das ist letztendlich nur gesund, wenn man trotzdem sich erlaubt, sich bewusst zu machen, dass einen das verletzt. Und dass es unfair ist und dass es wehtut. Oder man zumindest in so einen Bereich von Wut kommt, dass man es als rote, positive Energie nutzen kann, um eine Grenze zu setzen, zu sagen, um dann wirklich irgendwann zu sagen, so hier stoppt der Bus. Ich sehe, du tust es nicht aus böser Absicht und ich werfe es dir nicht vor, weil ich sehe, es entsteht aus einer Unfähigkeit heraus. Das ändert aber nichts daran, dass ich es verdient habe, dass man besser mit mir umgeht. Wobei das dann häufig in Anteil Arbeit übergeht, weil es nicht hilft, es nur rational zu wissen, sondern die kindlichen Anteile dürfen dann mit an Bord sein, um dann auch ein in sich kohärentes Verhalten zu haben. Aber innere Kinder sind auch gerade mein Thema. Also 2025 wird es bei mir in sämtlichen Seminaren und Workshops und darum gehen, innere Kinder zu integrieren, weil das flasht mich. Umso mehr ich mich damit beschäftige, umso deutlicher wird mir, was für ein Riesenanteil das in unserem Erleben macht. Also wie sehr unsere inneren Kinder uns lenken und auch dafür verantwortlich sind, was für ein Erleben wir im Außen präsentiert kriegen. Das hat mich gerade das Thema. Ich wollte sagen, also wenn ich über Empathie kompensiert bin, dann kann das dazu führen, dass ich eine Vermeidungsstrategie fahre, indem ich einfach mir selber gegenüber nicht mitfühlend bin und dann einfach mir meine eigenen Gefühle gar nicht gestatte und dann so einen vermeintlichen Shortcut mache, indem ich mich gleich aufs Verständnis und das Gegenüber fokussiere. Das auch, wie gesagt, auch das ist nicht besser oder schlechter als alles andere. Aber zurück zu meinem ursprünglichen Aussage, und zwar der Wachstumsverweigerung. Ich halte Beziehungen für die Ebene, auf der wir, wie gesagt, wachsen. Auf der wir eine Ebene haben, wo wir uns entwickeln können, wo wir lernen, über uns, über den anderen, über uns in Bezug auf den anderen. Und wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, zu sagen, ach, ich habe keinen Bock auf Beziehungen und dieses ganze Kennenlernen und dann auch diese ganzen, ach nö, ich möchte gar nicht hören, was für eine Kindheit jemand anders hatte und so, dieses Desinteresse an anderen Menschen und an Bindung halte ich für eine Schutzreaktion. A, natürlich, um nicht nochmal verletzt zu werden, um nicht wieder abgelehnt zu werden. Wer es nicht versucht, kann nicht scheitern. Und ich glaube, da steht ganz häufig Angst hinter. Aber, und darum geht's mir heute, ich glaube, im Kern ist es häufig nicht so sehr nur, in Anführungsstrichen, eine Angst vor Ablehnung oder vom Scheitern, sondern es ist eine Wachstumsverweigerung. In meinem, also ich möchte die Hypothese in den Raum stellen oder vielleicht die Frage, ist dieses, ich habe keine Lust mehr auf Beziehung. Also natürlich, dazu darf man vielleicht mal sagen, natürlich geht es einem, für viele ist es, glaube ich, tatsächlich erstmal friedlicher alleine zu sein. Es ist entspannter. Und dann ist es natürlich super leicht, in diesen vermeintlichen ich habe eine Ideologie. Heißt das so? Naja, auf jeden Fall in die einzusteigen und zu glauben, dass es heilsamer ist, alleine zu sein oder einfach schöner und ruhiger. Und das mag auch alles so sein. Und ich sage auch nicht, ach komm, hüpf von einer Beziehung in die andere. Ich glaube, für ganz viele Menschen wäre es super heilsam und bereichernd, mal eine Zeit lang mit sich alleine zu verbringen. Wirklich in den Kontakt mit sich zu finden. Dauerhaft halte ich auch das, zumindest optional, für eine Traumareaktion. Denn wenn wir groß geworden sind, und ich spreche da aus eigenem Erfahren oder aus eigenem Erleben, wenn wir groß geworden sind mit dem Gefühl, Bindung ist sicher. Also ich kann in Verbindung, in Beziehung, ja, weil das ist ja, Beziehungen sind ja Verbindungen. Ich kann in Beziehungen mich verletzlich zeigen und werde nicht überrannt. Oder ich muss mich dann nicht schuldig fühlen dafür, dass ich andere mit meinem Sein belaste. Oder ich bekomme einfach einen Raum, wo ich liebevoll angehört und wahrgenommen werde. Wo ich mich nicht, was auch immer, für andere verantwortlich fühle oder wo meine Bedürfnisse eben einen Wert haben. Habe ich das gelernt? Also gibt es wirklich, wachse ich zum Beispiel in einer großen, liebevollen Familie auf, wo es zwar laut ist und wild und immer jemand da ist, aber auch jeder gehört wird und es sofort auffällt, wenn es irgendjemandem schlecht geht und der ein Bedürfnis, eine Not hat, die Unterstützung verlangt. Wachse ich in so einem Surrounding, also in so einer Umgebung auf? Also haben wir nicht gelernt, dass Beziehung und Verbindung bedeutet, ich bin sicher, mich mit meiner Emotionalität zu zeigen und mich mitzuteilen, dann entwickeln wir häufig so Strukturen, die das Gefühl haben, boah, ich brauche ein bisschen alleine Zeit, um mich selber hören zu können, um meine eigenen Gedanken noch sortieren zu können. Ich am entspanntesten bin ich eigentlich alleine. Und wir halten das für normal. Was ist schon normal? Aber, und das Wort Traumareaktion habe ich jetzt auch schon mehrfach genutzt, aber auch das ist nicht so die ganz gesündeste Art vielleicht. Also wie gesagt, wären wir in einer liebevollen sicheren Verbindung aufgewachsen, hätten wir gelernt, ich kann sowohl dich als auch uns haben und dann wäre ich in der Lage, meine eigenen Gedanken und Gefühle sowohl wahrzunehmen als auch zu äußern in sicherer Verbindung mit jemand anderem. Also bin ich oder gehöre ich jetzt also zu der Sorte Mensch, die sagen, naja, mir geht es alleine eigentlich dauerhaft alleine, ja, eigentlich besser und ich möchte keine Beziehung mehr. Also wenn ich jetzt 80 bin oder so, ne, und das dann sage und sage, ich habe gute Freunde und die sind mir wichtig und ich brauche keine Liebesbeziehung mehr oder ich bin an Sexualität nicht mehr interessiert, das mag auf einem ganz anderen Blatt Papier stehen. Aber wenn ich so das Gefühl habe, Beziehungen bedeuten nur Stress und ich richte mich irgendwie häuslich ein in meinem Solo-Sein, in meinem Dauersingle-Sein, dann fällt mir dazu dieser Spruch ein, naja, Vermeidung der Trigger heißt nicht, geheilt zu sein oder keine Wunde mehr zu haben, sondern ich vermeide halt nur, dass jemand meine Knöpfe drückt. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich deswegen mit meinen Themen so auseinandergesetzt hat, dass ich diese integriert habe oder mit mir wirklich im Reinen bin, sondern ich vermeide eben nur, dass bestimmte Themen oder Aspekte meiner selbst, die sich eben nur in Bindung mit jemand anderem zeigen, an die Oberfläche gespült werden. Also zum Beispiel meine Angst vor Verbindung oder aber mein Bedürfnis zu kontrollieren oder was auch immer da jetzt dahinter steht. Ich glaube, und das meine Arbeitshypothese am Anfang, dass wenn Menschen sich so verweigern, möchte ich das fast nennen, sich nochmal auf eine Beziehung einzulassen, dann steht da nicht nur eine Bindungsangst hinter, eine Angst vor Zurückweisung, eine Angst vor Verletzung, eine Angst vor Versagen, die Sehnsucht nach Ruhe, Entspannung und Frieden. Und meiner Ansicht nach auch häufig ein Fehlverständnis, weil ja, Liebe darf leicht sein und fließend und sich gut anfühlen, aber Beziehung bedeutet immer ein Stück weit Arbeit. Es geht immer darum, auch bereit zu sein, Verantwortung für sich selbst und seine eigenen Muster und Verhalten zu übernehmen. Engagiert zu sein, immer wieder die Kommunikation mit meinem Gegenüber auch zu suchen. Und ist es manchmal anstrengend? Ja. Erst recht, wie gesagt, wenn wir so eine Persönlichkeitsstruktur haben, die Kommunikation anstrengend findet, die Verbindung unsicher findet, die einen fliehenden Bindungsstil hat, bedeutet das für mich Anstrengung und ist es vielleicht auch etwas, was ich manchmal lieber vermeiden möchte? Ja, aber zu dem Preis, den es ein unbewusst kostet, nämlich vermeide ich vollständig die intensive Verbindung, Beziehung zu anderen Menschen, vermeide ich eigentlich die Beziehung und die Verbindung zu mir selber. Weil alleine sein bedeutet nicht automatisch immer, dass ich im tiefen, authentischen, aufrichtigen, liebevollen Kontakt zu mir selbst stehe, sondern eben eher im Gegenteil. Und genau das ist mein Punkt heute. Ich glaube, dass für viele über die Themen, die ich gerade schon benannt habe, hinweg, es eigentlich eine Art der Wachstumsverweigerung ist, dass ich mich häuslich eingerichtet habe in meiner Stagnation, dass ich mich häufig ein Stück weit aufgegeben habe und mir das dann selber schönrede, indem ich sage, es ist friedlicher, weil ich eigentlich Angst davor habe, mich nicht mehr entwickeln zu können, weil ich Angst davor habe, nicht gewollt zu sein, weil ich einfach häufig seit Jahren an einem bestimmten Punkt nicht weiterkomme und statt den Mut zu haben, mich darauf einzulassen, es mit anderen mich weiterzuentwickeln, akzeptiere ich den Status quo und sage, das bin ich und ich werde mich nicht mehr ändern und basta. Und während ich ganz klar sage, ja, für mich bedeutet, in Ausrichtung mit sich selbst zu sein, also in liebevoller Verbindung mit sich selbst zu sein oder diese ganze spirituelle, psychologische Persönlichkeitsentfaltungsarbeit, da geht es nicht darum, immer perfekter, immer heiler zu werden, also immer heiliger zu werden oder immer besser, oder sondern es geht vor allem für mich darum, auch die Anteile von uns selber
lieben und integrieren zu lernen, die wir vielleicht lieber nicht hätten, die wir vielleicht lieber ablehnen würden, die wir irgendwie wirklich in die Wüste geschickt haben, weil wir sie in uns nicht akzeptieren können. Und dauerhaft solo zu bleiben, ist, glaube ich, auch, also stelle ich gerade mal als These in den Raum, könnte auch einfach eine Verweigerung oder eine also, wenn ich es nicht bekomme, dann will ich es auch nicht, Methode sein. Ne? Also, ich habe das Gefühl, ich bin blockiert und kann mich nicht weiterentwickeln. Okay, also verweigere ich mich eben einer potenziellen Partnerschaft, weil ich mich in der immer weiterentwickeln muss. Und Stagnation ist der Tod. Ja, es gibt in diesem Kosmos und diesem Planeten, auf dieser wunderschönen Erde, gibt es nichts, was immer Bestand hat in einer Form, die sich niemals verändern würde. Selbst Felsen verändern sich durch Wetter und Wind, durch Wind und Wetter. Also nichts ist statisch. Veränderung, Leben bedeutet Veränderung. Und die Natur weiß das und wir sind die Natur. Und sich vollständig gegen Veränderung und Wachstum zu wehren, ist in meinem subjektiven Erleben tatsächlich wieder der Natur. Also es ist einfach nicht, wie wir gedacht sind. Und ich glaube tatsächlich, dass so eine innere Verweigerungshaltung, so eine innere Stagnation auch irgendwann auch im Außen zu so einer kompletten Unzufriedenheit führt und einer unglücklich werden und
dass die Gefahr dann recht groß ist, zu solchen zynischen, verbitterten Misanthropen zu werden.
Menschen, die nichts Schönes in der Welt mehr erkennen können. Das ist jetzt völlig übertrieben und das ist auch nicht immer so. Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Das ist wirklich einfach nur mal, um eine bestimmte Facette oder einen Winkel aufzuzeigen. Und ich glaube einfach, dass viele Menschen, die dann, für die es sich wirklich so anfühlt, dass sie keine Lust mehr auf Beziehung haben, da ist das Thema eigentlich, dass sie sich so unbewusst hinter Herzmauern verschanzt haben, dass sie sich nicht mehr in diese Welt geben können. Dass sie eben diesem Spiegel, der uns Beziehungen im Außen eben schenkt, nicht mehr stellen können. Und damit aber irgendwie auch der Beziehung zu uns selber sich nicht mehr stellen. Also sie verweigern sich der eigenen Entwicklung und dem eigenen Wachstum. Also ist irgendwie meine Frage heute, glaube ich, willst du wirklich keine Beziehung oder bist du eigentlich ein Wachstumsverweigerer? Das gilt in meinem Erleben im Übrigen genauso für Menschen, die an Beziehungen festhalten, die eigentlich schon, also Leute, die Pferde reiten, die schon längst tot sind. Also die in Beziehungen bleiben, in denen sie eigentlich genau wissen, dass sie da nicht glücklich sind und nicht erfüllt und dass sie genau wissen, sie werden gar nicht gesehen. Also da gibt es gar kein gesundes gefördert werden, da gibt es kein liebevolles Miteinander, kein ich bin so an dir interessiert und so an deinem Sein und deiner Entwicklung, dass ich dich auch mal liebevoll hinterfrage und auch mal bereit bin, dir eine Portion extra Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, wenn ich das Gefühl habe, dass bei dir irgendwas im Argen ist, statt einfach immer mehr Scheuklappen aufzulegen für all das, was nicht mehr funktioniert und dann gibt es nachher keine Gemeinsamkeit mehr und keine Gespräche mehr und auch keine satte Stille, sondern einfach nur Stille und auch kein Sex mehr und eigentlich keine emotionale Begegnung, aber ja, wir haben es noch ein Jahr geschafft und wuhu, so. Also das ist für mich fast das Gleiche wie Dauersingle zu sein. Es ist für mich eine Wachstumsverweigerung und da kann ich nur, ja, da bin ich dann wieder bei den inneren Kindern. Ich habe gerade eine Freundin von mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wo ich beschrieben habe, wie es sich für mich anfühlt, wenn man in so einem
Also wie es sich anfühlt, wenn ich einen bewussten Verstand, Anteil habe, also mein bewusster Verstand ganz klar weiß, was er will und meine inneren kindlichen Not aber dagegen steuert. Vielleicht hänge ich das einfach an diese Podcast-Folge ran, weil ich glaube, ganz häufig ist auch das, diese Angst der Verweigerung, also dieser Wachstumsverweigerung kindlicher Not und Anteile geschuldet.
Und dabei belasse ich es für heute zum Thema Wachstumsverweigerung in meinem doch zugegebenermaßen recht wirren Kopf heute. Aber zu dem Thema Anteile möchte ich noch was sagen. Und dafür werde ich jetzt einfach mal einen Teil einer WhatsApp-Nachricht anhängen, die ich kürzlich einer Freundin von mir zugesendet habe, in dem Bemühen, irgendwie vermitteln zu können, wie es sich für mich anfühlt, wenn kindliche Anteile am Werke sind. Wenn ein innerer, wahrscheinlich kindlicher Anteil in mir aktiv ist, dann entsteht fast etwas wie eine Not- und Handlungsunfreiheit. Mein Ratio weiß, was ich will oder was ich nicht will, wen ich attraktiv finde oder nicht oder was für ein Verhalten ich attraktiv finde oder nicht und wie ich darauf reagieren möchte oder eben nicht. Da bin ich mir völlig klar. Ich weiß, was ich brauche, ich weiß, was ich nicht will, ich weiß, was Sinn macht oder nicht Sinn macht. Da bin ich völlig im Reinen mit mir. Und dann kommt trotzdem dieser Aspekt von mir, der mich konträr dazu handeln lässt. Als würde ich mir selber zugucken, wie ich in den Waggon einsteige, also in den Zugabteil, genau wissen, dass dieser Zug mich in den fucking Tunnel fährt, wo ich nicht hin will, in dem es mir nicht gut geht, den ich schon 20.000 Mal besucht habe und genau weiß, wie das Ergebnis ist. Nämlich, ich komme rußverschmiert und schmerzhaft da wieder raus. Es wird sich aber nichts ändern. Ja, also ich werde nicht das bekommen, wonach ich mich eigentlich sehne oder was ich für richtig halte und trotzdem setze ich mich in dieses verkackte Abteil. Manchmal ist es so, ich habe dann das Bedürfnis, ich möchte dann unbedingt, was auch immer, die Aufmerksamkeit von jemandem oder den Kontakt oder dass er mich doch wenigstens versteht, was auch immer das Thema ist, ja. Und ich schaffe es, dass mein rationaler Verstand dagegen ist und steige nicht in den Zug ein. Das funktioniert 3-4 Mal und beim 5. Mal innerhalb einer Millisekunde schreibe ich eine Nachricht und schicke die ab, wo ich denke, warum? Warum, verfluchte Scheiße, bist du in den Zug gestiegen? Du willst weder in den Tunnel, du weißt, dass es kein Ergebnis hat, du weißt es. Was ist da passiert? Wieso bin ich jetzt so fremdbestimmt? Was soll denn das, ja? Das Gefühl ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass es ein Anteil ist, der mich regiert. So fühlt es sich für mich an. Und dann geht es halt am ehesten für mich. Ne? Ich kann ja immer nur in dem Fall über mich reden. Du weißt ja, ich lerne mal aus eigenem Erleben. Geht es tatsächlich darum zu gucken, was für ein Anteil ist das? Was für ein Anteil ist das? Was braucht der? Was begehrt er eigentlich? Wen versucht dieser Anteil eigentlich im Tunnel zu begegnen? Oder was ist denn die Sehnsucht dahinter? Was braucht der Anteil denn wirklich, der mich so handeln lässt? Und wenn ich das gegriffen kriege, ja, dann kann ich den Anteil verändern. Aber nur dann. Und dann kann ich mit mir in Alignment sein, also kohärent. Dann kann meine Ratio und meine Emotion, also meine Sehnsüchte und Bedürfnisse miteinander agieren, statt in Konkurrenz miteinander zu stehen, weil das ist das, was dann häufig passiert. Und wenn wir unsere Ratio und unsere inneren Bedürfnisse konkurrieren, dann drehen wir uns nur im Kreis. Wir kommen aus der Situation nicht weg. Und häufig sogar noch schlimmer. Wir verurteilen oder verbannen dann diese inneren Nöte oder kindlichen Anteile, weil wir eben nicht bedürftig sein wollen oder weil wir uns dafür verurteilen, dass wir diese Sehnsüchte haben und uns so verhalten. Und das verschlimmert das dann nur und das verschlimmert dann auch das Gefühl der Isolation oder des eben nicht in Verbindung seins, des nicht gesehen worden, nicht geliebt worden zu sein, was unsere Sehnsucht genau danach noch mehr verstärkt. Das heißt, für mich ist die Lösung dann tatsächlich, diesem Anteil das zu geben, was er braucht, nämlich Verbindung, Liebe, Aufmerksamkeit, durch innere Arbeit durch Transformation, diese, ja, wie gesagt, meist kindlichen Anteile in Sicherheit zu bringen, in die Bezugs-, also innen drin, ja, durch Visualisierung, Trance-Reisen, von mir ist auch durch systemische Arbeit, aber, und abtauchen nach innen, diesen inneren kindlichen Anteilen dann zum Beispiel die Bezugspersonen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, sie zu erlösen aus der Situation, aus dieser Traumablase, in der sie häufig gefangen sind. Und hier endet dann der Teil des Audios, den ich öffentlich stellen mag. Aber genau darum wird es gehen. Es wird um innere Kinder gehen in meinen nächsten Seminaren und Workshops, um die Transformation, darum, diese Anteile aus ihrer Isolation zu befreien und sie wieder zu integrieren, unsere Energien zu uns zurückzurufen und im Einklang mit uns selber sein zu können. Das ist wirklich mein Herzensprojekt für 2025. Und ja, alle, die eben Bock auf Wachstum haben, die wirklich, ja, dieses Schöpfer ihres eigenen Lebens, das ist so, das klingt immer so pathetisch, aber die einfach am Ruder oder am Steuer ihres Lebens sitzen wollen, die auch die Schnauze einfach gestrichen voll haben davon, Opfer ihrer eigenen Blockaden zu sein. Die sind herzlich willkommen. Ich habe wirklich, wirklich Bock auf Veränderungen und deswegen arbeite ich da einfach gerade Seminare aus, die ich wirklich für effektiv halte und wo ich verschiedenste Techniken einfließen lassen möchte, die nachhaltig dazu führen, dass jeder für sich die Werkzeuge in die Hand kriegt, wie er zukünftig mit Situationen umgeht oder eben auch mit Anteilen umgeht, ihn ungünstig beeinflussen, um dann langfristig, nachhaltig in die Eigenverantwortung zu kommen und in die Selbstermächtigung. So, genug der Worte. Ich danke dir, wenn du dir die Zeit genommen hast, mir bis hierhin zuzuhören und verabschiede mich für dieses Mal. Gemeinsam für befreite Zeiten. Janina.